D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute mit Bianca Hauder und Sebastian Sonntag. Und Geschichten aus dem digitalen Alltag.
Ja, guten Abend.
Guten Abend zusammen.
Sag mal, wie geil ist bitte diese Grandmaster-Flash-Geschichte?
Ja, also die mit den Omas, ja, die bei Facebook sind und was posten und zu schnellen Finger haben. Und dann, wenn sie was drunter schreiben wollen, so von wegen Love Grandma, die Autokorrektur sofort Grandmaster-Flash draus macht, ja. Und Grandmaster-Flash mittlerweile irgendwie tausende Male verlinkt ist.
So ein typisches Posting, so ein Tagging von Grandma-Pack zum Beispiel. ich lese mal vor. Cotty, hope you had a great birthday. Didn't have access to a computer till I got to Aunt Barb's. Was thinking of you and hope you had fun. Love, Grandmaster Flash.
Großartig.
Das ist total geil. Oder Ida, happy birthday to my youngest granddaughter. Love you, Grandmaster Flash. Also immer dieses Tagging ist irgendwie total geil.
Und Grandmaster Flash, das finden wir sehr sympathisch. Der nimmt das den Omas überhaupt nicht übel. Erstens nutzt er die Nummer für seine eigenen Marketingzwecke und verlost jetzt sein neues Album folgendermaßen.
Das ist sehr tricky.
Schnapp dir deine Oma, mach ein Selfie mit ihr und post es in einem sozialen Netzwerk mit dem Hashtag FlashASelfie. Daraus werden da 20 glückliche Gewinner gezogen und dann könnt ihr eurer Oma mal ein paar Tracks vorspielen und ihnen zeigen, was richtiger Hip-Hop ist.
Die Legende, the real Hip-Hop. Und schickt dann auch per Video einen offiziellen Hip-Hop-Segen selber raus, der Grandmaster.
It's your boy DJ Grandmaster Flash and I want to say to all the grandmothers and grandfathers that's been tagging me by accident or on purpose. God bless you.
Einfach mal so in der Freizeit Notre Dame nachbauen oder vielleicht ein 1:1 Modell vom Raumschiff Enterprise, wo man so komplett durchlaufen kann. Sowas in der Richtung machen eine ziemliche Menge Leute im Netz aus kantigen Pixelwürfeln und zwar im Spiel Minecraft.
Hat er bestimmt schon mal von gehört, also wenn nicht sogar selbst gespielt, könnte sein. Ist ein Indie-Game aus Schweden und wurde seit dem Start, das war 2009, wahnsinnig viel gespielt, 50 Millionen mal runtergeladen, das Teil.
Das findet wohl auch Microsoft beeindruckend. Letzte Woche ging es noch als Gerücht durchs Netz. Jetzt ist es offiziell, Microsoft kauft Minecraft samt Firma für schlappe 2,5 Milliarden US-Dollar.
Und das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Und man muss es auch wirklich einfach nur mal sagen, ne? 2,5 Milliarden US-Dollar. Das sind knapp umgerechnet 2 Milliarden Euro. Da kann man schon mal doch irgendwie die Frage stellen, warum gibt Microsoft wirklich so viel Geld aus für Minecraft?
Also die Grafik, die ist sicher nicht der Grund. Die sieht eher so aus wie bei einem Spiel aus den 80ern. Naja, aber vielleicht macht das auch gerade wieder irgendwie besonders.
Ich find's geil.
Es ist vermutlich vor allem das Spielprinzip, was die Leute fasziniert. Ne? Wenn du das Spiel startest, ja, dann wirst du irgendwo auf einer riesigen Spielwelt ausgespuckt. Wenn du dich dann so in Ego-Perspektive umschaust, dann siehst du eine Welt komplett aus Quadraten, quadratische Wiesenstücke, begrenzt von quadratischen Felsen und selbst die Sonne, die scheint als großes Viereck vom Himmel. Wobei das ursprüngliche Spielprinzip eigentlich eher lame ist.
Wie bei den meisten Spielen geht es bei Minecraft eigentlich auch ums, ja, man muss sagen, nackte Überleben. Wenn es Nacht wird, tauchen allerlei Monster und böse Kerle auf, die dich am liebsten unter einem Stück so quadratischer Erde sehen wollen. Wenn du dann die erste Nacht überlebt hast, ja, schwörst du dir, dass du nicht nochmal so unglaublich schutzlos in der Gegend rumläufst. Sammelst Holz, Steine, baust dir deine erste Hütte.
Ja, und tagsüber sammelst du all möglichen Kram, baust dir Fallen oder dir ein noch sicheres Haus und ja, nachts schaust du einfach, dass du nicht gefressen wirst. Die Sachen, die du dann sammelst, die kannst du miteinander kombinieren und daraus dann neue Werkzeuge oder Gegenstände basteln.
Und wenn man keinen Bock mehr hat, immer nur ein noch besseres Haus zu bauen, wird ja auch irgendwann langweilig, dann fängt man halt irgendwann an, Notre Dame nachzubauen oder gibt auch schon ganz Mittelerde aus dem Herr der Ringe-Film. Gibt's alles in der Klötzlich Welt und das ist was Minecraft wirklich, ja, doch, man muss sagen, wirklich so spannend macht und auch so interessant eben dann für Microsoft.
Ja, und für Millionen von Menschen, die es spielen oder sich auch Let's Plays auf YouTube anschauen. Und da ist Minecraft nach wie vor extrem beliebt. Deutschlands erfolgreichster YouTuber Gronkh, der hat schon vor einem Jahr sein 1000. Minecraft-Video ins Netz gestellt.
Ah, läuft wieder nur Kacke in der Glotze. Hallo und herzlich willkommen zwischendurch mal zu einem vernünftigen Fernsehbeitrag. In dieser Episode sehen Sie diese Woche in Let's Play Minecraft zur Folge 1000 mal eben mein ältestes Rollback, was ich auftreiben konnte von der ganzen, von der Let's Play Welt. Das Ding ist schon, ich glaube aus 2011 müsste das inzwischen sein.
2011, als wäre es Ewigkeiten her. 1000 Folgen hat er gemacht und er macht immer noch weiter.
Und auch die YouTuber, die selbst philosophieren schon sehr lange darüber, was Minecraft eigentlich so erfolgreich macht. Ne? Iblali zum Beispiel.
Ich finde, Minecraft ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass nur das Gameplay zählt und nicht die Grafik. Ich persönlich finde, dass die Spieleentwickler sich mal daran ein Beispiel nehmen sollten. Es geht heutzutage immer nur um Grafik, Grafik, Grafik.
Ja, sagt er. Oder Lennificate, der hatte auch seine Theorie.
Das, was viele bei diesem Spiel fasziniert, ist einfach diese unglaubliche Kreativität, die man in diesem Spiel in sich selber entdeckt und einbauen kann. Du kannst quasi alles in Minecraft bauen. Ganz egal, ob Städte, Häuser, Statuen, Denkmäler, gesamte Landschaften. Es ist quasi alles möglich. Das ist der Grund, warum Minecraft ein so hohes Suchtpotenzial in seinen Spielern erzeugt.
Und es gibt ja auch immer wieder diese kuriosen Geschichten, ne, rund um die Minecraft-Welt, wie zum Beispiel dieser Typ, der seit 3 Jahren in Minecraft geradeaus geht, stur geradeaus, um ans Ende der virtuellen Welt zu kommen.
Abgefahren. Also Microsoft kauft sich ja wirklich einen Riesenhype ein, mit dem sie natürlich auch eine Menge Geld verdienen könnten und wahrscheinlich auch tun werden. Ja, und immerhin ist Minecraft das erfolgreichste Online-Spiel auf der Xbox 360. Wenn das dann nicht bei der Konkurrenz von Sony irgendwann spielbar sein könnte, theoretisch, dann könnte das ja schon auch ein Verkauf Argument sein für die neue Xbox One. Die verkauft sich nämlich im Vergleich zur PlayStation 4 gar nicht mal so gut.
Das heißt aber jetzt nicht, dass es dann Minecraft nur auf der Xbox geben wird. Das stellt auch Phil Spencer, der Xbox-Chef von Microsoft, nochmal ordentlich klar dar.
Whether you're playing on an Xbox, whether you're playing on a PlayStation, an Android, iOS device, our goal is to continue to evolve and innovate with Minecraft across all those platforms.
Er hat immerhin da schon mal das Wort PlayStation in den Mund genommen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Markus Persson übrigens, der Erfinder von Minecraft, wird mit den beiden Entwicklern, mit denen er das zusammen alles gemacht hat, diese riesige Welt erschaffen hat, zwar die Firma verlassen. In dem Brief hat er aber an seine Fans geschrieben, alles wird gut.
Wenn man sich im Netz einen Text vorlesen lässt, dann klingt das ja häufig so kryptisch.
Facebook testet Posts mit Verfallsdatum.
Ah, Siri.
Geht aber auch anders. In der App Narando, da kann man sich Texte von richtigen Sprechern vorlesen lassen. Zum Beispiel beim Joggen, beim Autofahren oder wenn man dann doch die Wohnung mal wieder aufräumt.
Heißer Trend Fintech. Die Finanzbranche steht heute da, wo sich die Musikindustrie im Jahr 2000 befand. Gefunden auf netzwertig.com. Der Umgang mit und die Verwaltung von Geld stehen vor weitreichenden Veränderungen. Für die Musikindustrie kam das Erwachen mit Napster. Im Finanzsektor markiert Bitcoin die Zeitwende.
Ja, das hört sich doch schon menschlicher an. Finden wir eine interessante Idee in Narando und deshalb haben wir einen der Entwickler eingeladen. Christian Brandhorst, 27, hat Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen studiert. Erstmal sehr, sehr schön, dass du da bist.
Ja, hi. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt.
Sehr gerne. So, wenn man jetzt so die App öffnet. Erzähl doch erstmal so für die Leute, die die App noch nicht gesehen haben, was sieht man dann, was passiert dann?
Im Prinzip sieht man am Anfang gar nicht mal so viel. Man sieht unser Logo als allererstes.
Immerhin, ja.
Genau. Aber dann kommt eigentlich schon eine Liste mit Artikeln und ich kann mir einfach mal was anhören.
Was sind denn das für Artikel, die man da lesen kann? Wir haben ja gerade schon mal kurz reingehört in einen.
Ja, im Moment sind es noch eher, ich sag mal, techniklastige Artikel, entrepreneurial Artikel, also Unternehmertum Artikel. Wir sind ja selber auch ein Startup, also was uns selber auch interessiert und was unsere erste Zielgruppe interessiert.
Und wer wählt die aus, die da vorgelesen werden?
Noch sind wir da sehr, sehr redaktionell selber tätig. Also wir wählen die selber aus, die Artikel. Natürlich brauchen wir auch gewisse Lizenzen dafür. Wir können nicht einfach losgehen und irgendwas vertonen. Dann sind wir mit einem Bein direkt im Gefängnis.
Jo, das glaube ich.
Wie viele Artikel könnt ihr denn überhaupt so pro Tag oder pro Woche verarbeiten, vertonen?
Das hängt extrem davon ab, ob zum Beispiel gerade Klausurphase ist oder nicht. wir haben nämlich sehr, sehr viele studentische Sprecher, genau. Ja. Und im Moment sind, glaube ich, wieder ziemlich viele Klausuren. Das merkt man doch deutlich.
Kann man denn auch, wenn man sagt, so wir beide, Sebastian und ich, ey, ich hätte gerne diesen und jenen Artikel eingelesen von heute, kann man sich was wünschen?
Ja, man kann Artikel einsenden, bloß, wie ich gerade schon sagte, man braucht halt Lizenzen dafür und wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich möchte aber unbedingt hier Spiegel Online oder so hören, dann müssen wir im Moment noch passen. Wir sind dabei, dass wir möglichst viele Lizenzen jetzt bald dann auch haben und dann auch solche Wünsche erfüllen können.
Okay.
Das heißt, ihr bekommt dann die Lizenzen für sämtliche Artikel einer Webseite oder müsst ihr jedes Mal für einen Artikel einzeln anfragen, weil die wurden ja dann immer von verschiedenen Menschen geschrieben und so weiter, Urheberrecht und so?
Nee, also es ist schon so, dass wir dann zum Verlag hingehen und so eine Generallizenz uns dann holen. Mhm. Aber das ist, weil das alles sehr, sehr neu ist, noch auch für die Verlage, das jetzt mit externen Leuten zu machen, ist das auch nicht ganz, ganz einfach. Also es ist nicht was, was die jeden Tag machen. Deswegen ist man da erstmal am Ausprobieren.
Du hast ja gerade schon mal erwähnt, meistens sprechen die Artikel Studenten. Also ist es so, man kann zu euch kommen, jeder, der glaubt, oh, ich kann einigermaßen gut vorlesen, lass mich mal einen Artikel bei euch lesen, geht das?
Ja, wir fordern schon so eine Art Bewerbung. Also es wäre cool, wenn uns dann derjenige, der da wirklich Bock drauf hat, so eine Art Sample schickt. Und mit diesem Sample können wir denjenigen dann schon mal ein bisschen begutachten. Und wenn wir glauben, das passt und wenn der auch wirklich Engagement zeigt, dann finden wir das gut und dann probieren wir das auch aus.
Gibt's Geld, wenn man einen Artikel liest?
Klar, sonst würden die Leute das nicht machen. Also es ist schon so gedacht, dass es für Leute, die sich mit der Thematik Recording, Aufnahme auseinandersetzen und dafür interessieren, dass sie das auch als Nebenjob betreiben können.
Christian Brandhaus ist zu Gast in einer Stunde Netz. Christian hat die App Narando mitentwickelt, mit der man sich Artikel von Webseiten vorlesen lassen kann, und zwar von echten Sprechern.
Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie die App so funktioniert und auch, wenn auch die Idee, sich Webseiten unterwegs anzuhören, hören ja nicht völlig abwegig ist. Wann und warum habt ihr denn beschlossen, aus der Idee dann auch wirklich eine App zu machen?
Die Idee ist schon, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr lange da. Also ich glaube, als ich im zweiten Semester war, das war irgendwann 2008 oder so, da dachte ich das erste Mal, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwie hier im Auto bin und ich kann jetzt nicht meine Internetinhalte mir anhören. Warum geht das nicht? Aber da gab es halt, ich glaube, gerade mal so das erste iPhone, die Smartphones liefen alle noch auf Symbian und da konnte man sich das noch nicht so richtig vorstellen, mobil im Internet zu sein und dann auch noch so Sound zu konsumieren und runterzuladen.
Du glaubst, dass Audio in Zukunft immer wichtiger werden wird? Finden wir gut, aber erzähl mal, warum glaubst du das?
Da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Also wenn man sich anguckt, wie sich jetzt, gerade hatten wir es ja gerade schon, das Thema Handys, mobiles Internet, das schreitet halt immer weiter vor. Mhm. Jetzt vor ein paar Tagen hat Apple die iWatch vorgestellt, war natürlich Apple Watch heißt ja.
Apple Watch heißt jetzt offiziell, genau. Ja.
War natürlich nicht die erste Smartwatch, aber dieses ganze Thema Wearables, also tragbare, anziehbare Technologie, schreitet immer weiter fort. Und das Display wird immer kleiner irgendwie, hat man jedenfalls das Gefühl. Und speziell, wenn man dann auch noch etwas älter wird, vielleicht eine Brille hat, dann kann man es nicht mehr so gut lesen.
Mhm. Und also, dann hat man Audio.
Mhm. Genau. Je kleiner das Display, desto wichtiger ist dann irgendwie der Ton.
Du hast ja Narando zusammen jetzt nicht alleine gemacht, sondern mit deinem Kollegen Philipp Kleinmeier entwickelt. Habt ihr das dann alles zu zweit oder wie war der Prozess?
Ja, also wir kennen uns schon aus einem ersten Startup und sind da entsprechend schon weit auf unserer Lernkurve fortgeschritten. Also wir sind beide ein eingespieltes Team, möchte ich mal so behaupten. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr lange, circa ein Jahr jetzt, glaube ich, schon dann zu zweit am Gange und haben im Prinzip das auch so in Eigenregie alles gemacht. Mhm. Jetzt, wie gesagt, haben wir diese Sprecher noch dazu, also sehr, sehr viele freie Sprecher, wenn man so will, die wir dann auch bezahlen, die uns dann die Inhalte auch liefern. Das machen wir selber natürlich nicht.
Wie ist denn bei euch die Aufgabenteilung? Also wie muss man sich so einen Alltag dann vorstellen? Du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dein Kollege Wirtschaftsinformatik. Wer macht was?
Also erstmal muss man dazu sagen, wir sitzen nicht in einem Büro schön nebeneinander, noch nicht. Das ist dann erst ab 1.10. so. Da werden wir vielleicht dann nochmal ein bisschen produktiver, wer weiß. aber im Moment ist es so, Philipp ist derjenige, der wirklich dann die Codezeilen in die Tastatur hackt. Ich bin derjenige, der dann so ein bisschen diesen Marketing-Teil übernimmt. Trotzdem haben wir natürlich zusammen dieses Ding konzipiert und dann auch zusammen immer im Hin und Her entwickelt, den Ball sozusagen immer hin und her gespielt. Das war so der Ablauf.
Mit der Idee habt ihr ja auch schon das eine oder andere gewonnen und einige Preise und auch eine Förderung bekommen. Wie wichtig war das für die Entwicklung von Narando?
Ja, also die Förderung ist schon essentiell, wenn man ehrlich ist, weil wir haben jetzt beide einen Uni-Abschluss, mit dem wir auch beide in der freien Wirtschaft Geld verdienen könnten. Mhm. Und gerade wenn man was Technisches studiert hat, ist es im Moment nicht wirklich schwierig, einen Job zu finden. Und die Gehälter verlocken auch. Trotzdem wollten wir das halt unbedingt machen. Philipp war sogar schon am Arbeiten. Er hat seinen Job gekündigt dafür.
Ach krass, okay.
Und das ist natürlich schon eine Entscheidung, wo man so ein bisschen Sicherheit irgendwie dann doch auch haben möchte, trotz diesem Unternehmertum-Gedanken. Und dieses,
ihr glaubt halt dran, ne?
Genau, wir glauben einerseits dran. Auf der anderen Seite hat man aber auch so ein bisschen diesen Background, diese Förderung halt, dass man wenigstens dieses eine Jahr jetzt finanziert. Das ist ja ein offizielles Stipendium der Bundesregierung, was wir da bekommen haben. Und was da nach diesem einen Jahr ist, das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen.
Das heißt, dann ist auf jeden Fall Geld verdienen angesagt. Jetzt in der Zeit müsst ihr das Konzept Geld verdienen quasi in die Tat umsetzen. Ihr wollt das mit Werbeclips vor Texten machen, das schreibt er auf eurer Homepage. Ist das der einzige Weg?
Nein, also im Moment ist es in der Tat noch so, dass wir diese Werbeclips noch nicht haben. Und das ist auch nur eine Form dieser Monetarisierung, wie man so schön sagt. Aber generell, das ist die Vision. Da wollen wir hin. Wir wollen sowas Ähnliches wie zum Beispiel bei Spotify, dass man, wenn man kein Geld bezahlt hat, dass man dann die Werbeclips Werbung bekommt. Wenn man das wirklich oft nutzt und das auch jetzt wirklich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit morgens und mittags gerne nutzt, dann ist man vielleicht auch bereit, dafür ein bisschen Geld zu bezahlen. Das ist ja immer so, wenn ich Journalismus, guten Journalismus haben möchte, muss ich am Ende des Tages Geld bezahlen, weil immer alles umsonst geht halt nicht. Gerade im Moment, wo jetzt auch immer mehr Leute dann zum Beispiel ihre Adblocker installiert haben und Bannerwerbung sowieso nicht mehr so gut funktioniert, ist das irgendwie gerade so ein Umbruch in der Medienbranche. Alle versuchen jetzt Abo-Modelle zu machen, Paywalls und so weiter. Und da spielen wir natürlich auch ein bisschen mit rein, bieten ein neues Medium, ein neues Format. Und das macht Spaß, weil gerade irgendwie alles im Umbruch ist.
Noch gibt es aber keine Werbung?
Noch nicht, nein.
Wann fangt ihr damit an?
Das hängt auch wieder so ein bisschen davon ab, das kann man ja nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnipp sozusagen machen, weil wir selber auch keine Werbevermarkter sind. Da laufen im Prinzip gerade die Gespräche, aber jetzt im Moment sind wir einfach noch am Ausprobieren, was funktioniert nicht, welchen Weg müssen wir vielleicht gehen, was müssen wir ändern. Und wenn das dann soweit ist, dass wir sagen, jetzt sind die Leute in der Tat, kommen die in Scharen und wir sehen, es funktioniert, dann kann man auch irgendwann darüber sprechen, das Ganze auf ein professionelles Niveau zu heben, was auch das Thema Monetarisierung angeht.
Also dann
werden auch Werbeclips kommen.
Wo wir gerade von den Scharen von Leuten reden, wie schaut es denn im Moment aus? Wie viele User habt ihr denn so und bekommt ihr schon Feedback?
Also Feedback bekommen wir sehr, sehr viel, weil unsere ersten Nutzer wirklich auch dann, man sagt ja immer diese Early Adopters, das sind so richtige Tech-Nerds meistens. Die installieren sich alles, was sie finden, sofort auf ihr Handy. In diesem Fall auch das iPhone. Wir haben als erstes fürs iPhone entwickelt. Also da kriegen wir richtig viel und richtig gutes Feedback von den Ersten. Allerdings sind das natürlich noch nicht so viele. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber es ist halt so, je mehr Lizenzen wir bekommen, desto mehr Partnerschaften haben wir natürlich auch. Und gerade vor ein paar Tagen haben wir dann auch mit einem Magazin dann wie soll ich das sagen? Wir haben ja nicht nur die App, wir haben ja auch ein Plugin, was dann diese Verlage bei sich einbinden können auf ihrer Webseite. Und da hat man natürlich sofort gemerkt, als das online war, gingen die Zahlen nach oben. Ja. Ne? Und wenn das dann, wenn man jetzt mal sagt, man macht das mit einem Publisher, der oder einem Verlag, der sehr, sehr groß ist, dann hätten wir wahrscheinlich von heute auf morgen Serverprobleme und müssten da ordentlich Geld reinstecken.
Ja. Wie ist das denn jetzt in der Zukunft? Wie stellst du dir das vor? Was sind die nächsten Schritte, die ihr angeht in der Entwicklung? Ich meine, iPhone hast du schon gesagt, Android wahrscheinlich.
Genau, Android ist sogar, könnte sein, dass es schon die nächsten Tage im Store ist. Das geht ja immer ein bisschen schneller als bei Apple, so dieser Review-Prozess. Das ist definitiv der nächste Schritt. Dann werden wir wie immer unsere Webseite auch mal wieder aktualisieren. Das ist so in einem 4-Wochen-Zyklus eigentlich schon fast Usus, weil sich so viel verändert bei uns. Nein, aber das ist die technische Seite. Natürlich müssen wir ganz, ganz viel in Richtung der Verlage arbeiten, viel von den Verlagen lernen. Wir sind ja selber auch keine ausgebildeten Medienleute. Wir hatten theoretisch von der Medienbranche vorher keine Ahnung. Wir sind einfach mal drauf losgelaufen. Und ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel gelernt, aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.
Narando heißt die App, die Christian Brandhorst zusammen mit seinem Kollegen Philipp Kleinmeier entwickelt hat. Und die liest Artikel von Webseiten vorgesprochen von echten Sprechern. Der Radio Wissen, eine Stunde Netz hier.
auf deinem Facebook-Profil, Sebastian Sonntag, ja, du hast dich am Sonntag mit Clüso getroffen.
Korrekt.
Steht da, hier bei D-Radio Wissen zum Interview. Auf deinem Profil ist ein Link zum D-Radio-Podcast. Ich würde sagen, ich glaube dir das, ich nehme dir das ab.
Ich habe Beweisfotos, ja.
Okay, gut. Ich weiß auch, dass du am Sonntag wirklich gearbeitet hast und da gibt es auch noch andere Leute, die das bezeugen können. Aber genauso gut hättest du das ja auch alles faken können, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Ob du wirklich der bist, der du in deinem Profil bist oder doch ein anderer, kann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, keiner so richtig nachverfolgen.
Theoretisch schon. Und um das zu beweisen, dafür hat die holländische Studentin Zilla van den Born ein Experiment gestartet. Ein Netzexperiment. Zilla hat nämlich im Rahmen ihres Studiums allen Leuten, die sie so kennt, also ihren Freunden, ihren Studienkollegen und sogar ihrer Familie, vorgegaukelt, sie würde auf eine 5-wöchige Asienreise gehen und hat das Ganze dann natürlich, wie man das heutzutage so macht, online dokumentiert. Und hat dann Fotos gepostet und kleine Statusmeldungen, wo man dann halt sieht, wo sie ist.
Und das hat sie so unglaublich perfekt gemacht, dass tatsächlich wirklich niemand bemerkt hat, dass sie eigentlich gar nicht auf Reisen ist, sondern 5 Wochen zu Hause auf der Couch war. Hier so ein Foto zum Beispiel, was wir gefunden haben. Zilla in einem buddhistischen Tempel. Falsch.
Oder hier so Blondine beim Schnorcheln im Meer. Ist auch nie passiert.
Oder sie zu sehen neben exotischen Tieren und mit noch exotischerem Essen. All das hat sie angeblich in Laos, Kambodscha und Thailand erlebt.
In Wahrheit war das eben kleinste Feinstarbeit per Photoshop an ihrem Rechner auf der Couch in ihrem Apartment in Amsterdam.
Und bei ihrem Experiment hat Zilla wirklich an alles gedacht. Also sie war sehr akribisch. Von sich sogar, von ihrer Familie hat sie sich zum Flughafen bringen lassen. Nur um dann wieder mit dem Zug zurück nach Hause zu fahren. Oder auch hier über eben im Schwimmbad die Tauchbilder, die geknipst worden sind von ihr. Das hat sie auch so gemacht, dass es gar nicht natürlich so war, sondern Schwimmbad zu Hause in Amsterdam. Oder das eigene Zimmer mit asiatischer Deko in verschiedenen Hotels zu verwandeln, in denen sie war, fand ich auch sehr geil.
Oder ein Bild auch sehr lustig, wenn man dann weiß, dass es fake ist. Sie hat sich sogar mit Hilfe von einem Bildbearbeitungsprogramm in ein Tuk-Tuk reingeschummelt.
Und um die Illusion perfekt zu machen, hat Zilla nachts sogar Nachrichten verschickt und Postings, um eben diese andere Zeitzone zu simulieren.
Und sie hat das die gesamte 35 Tage lang gemacht, hat asiatische Gerichte gegessen und sich sogar regelmäßig unter die Sonnenbank gehauen, damit auch bloß kein Verdacht aufkommt, dass das alles irgendwie nicht echt sein könnte.
Ich finde, das hat sie sehr gut gemacht. Top, niemand hat was bemerkt, eben nur ihr Freund war eingeweiht. Ist ja sonst auch irgendwie ziemlich langweilig, wenn man so alleine zu Hause ist. Aber ich finde es schon krass, so 35 Tage nicht aus dem Haus zu gehen, nicht in der Stadt, in der du lebst, und einfach selber sich einzubunkern.
Ja, oder eben dann halt undercover rausgehen mit Perücke. Sieht man auf BuzzFeed, das musst du natürlich dann auch alles dokumentiert werden. Ne?
Natürlich gehen ja jetzt auch die Diskussionen los. Ja, kann man verstehen, von wegen Verarschung der Familie und Freunde, aber ich finde das ein bisschen hart.
Claire schreibt da zum Beispiel, warum geht sie nicht einfach auf ihren Trip? Sie hat doch eine Leidenschaft fürs Reisen. Wie wäre es damit, das einfach zu machen? Sie hat wohl zu viel Zeit.
Aber darum ging es ja eben nicht. Ne? Und deswegen gibt es ja auch noch andere Meldungen.
Genau, Joey schreibt da zum Beispiel, vielleicht bin ich der Einzige, der das hier versteht. Es ist klar, dass das ein soziales Experiment war. Ich finde es lustig. Ich hätte mir bessere Reaktionen gewünscht von ihren Freunden und ihrer Familie. Die sollten ja eigentlich die besten Reaktionen liefern.
Ich fand es auch lustig. Zilla hat nämlich ihre Familie beim Auflösen des Fakes gefilmt und die fanden es dann wiederum nicht so lustig. Die waren, glaube ich, so ein bisschen pikiert und eigentlich wollte sie ja, man muss ja sagen, wirklich nichts Böses mit der ganzen Nummer. Ganz im Gegenteil, die wollte mit dem Experiment zeigen, wie normal die verzerrte Wahrheit mittlerweile ist, die sich jeder von uns eben, ne, wie er mag, im Netz schaffen kann. Da habe ich so ein bisschen dran gedacht, das ist so ein bisschen wie, wenn man Lebensläufe pimpt.
Absolut. Ja, man sollte sich eben nicht auf das verlassen, was man bei Facebook sieht. Facebook zeigt halt nur das interessanteste und das bestmöglichste Selbstbild. Ich meine, das kennen wir ja auch von uns selber. Ne? Eigentlich eine Auswahl der Highlights aus so einem ganz stinknormalen Leben, wie wir es irgendwie alle führen. Was ich euch deshalb versichern kann, Bianca Hauder, meine liebe Kollegin an meiner Seite, sieht in Wirklichkeit gar nicht so aus wie auf ihrem Facebook-Profilfoto.
Und Sebastian Sonntag auch nicht. Eine Stunde Netz ist hier mit Sebastian Sonntag, 36 Jahre alt.
Und Bianca Hauder, 30 Jahre alt.
Und vielleicht gleich noch viel, viel älter.
You're Getting Old ist eine neue Seite im Netz, die wir entdeckt haben. Ja, und man muss sagen, uns dann auch irgendwann getraut haben, sie auszuprobieren.
Da wird einem nämlich schon ordentlich vorgeführt, wie alt man denn nun wirklich ist. Und dass man zum Beispiel ja, in den letzten 30 oder 36 Jahren, wie bei Sebastian, eine Menge Atemzüge gemacht hat. Du hast nachgeguckt, wie viele waren es bei dir?
303.738.915 waren es heute Nachmittag, 16:30. Bei dir?
259.447.403. So, dann konnte man noch Herzschläge gucken. Wie viele?
1.000.000. gerade 335.121, 340 oder so.
Bei mir war auch, ich habe es in Kommazahlen aufgeschrieben, 1,115,420148. Also ziemlich viele. Das ist, glaube ich, hier so ein bisschen, als würde man gerade Autoquartett spielen. Nur, dass klar ist, dass ich eigentlich immer verliere, denn ich bin jünger.
Du hast einfach weniger Hubraum.
Ja, You Are Getting Old ist aber nicht, wie vielleicht einige von euch jetzt denken, so ein langweiliger Zahlenvergleich. Das mit den Atemzügen und den Herzschlägen ist, man muss sagen, eigentlich nur ein kleines Gimmick. Wenn man auf die Seite kommt, wird man nämlich wirklich erstmal herzlich begrüßt.
You Are Getting Old in fetten Buchstaben, darunter jetzt in Biancas Fall Date of Birth 20th February 1984, darunter You Are 30 Years Old, 6 Months, 12 Days, Today, darunter You Are 11,153 Days Old und dann der Satz Or to Put That in a Perspective.
So, und dann geht's los, ne? Da wird einem erstmal Zahlen um die Ohren gehauen, wie alt man denn nun wirklich ist, in Tagen, in Wochen, in sonst was. Und dann wird einem aber wirklich so richtig vor Augen geführt, was mit deinem 30. oder mit deinem 36-jährigen Leben, Körper, Gedanken so alles so abgeht. Zum Beispiel werden zwei Personen genommen, die jünger sind als man selber und die werden dann schön in der Grafik mit einem Pluszeichen dargestellt und dir so gezeigt, dass du leider schon so alt bist wie beide zusammen.
Bei Jack Gleason, irischer Schauspieler, der den Joffrey in Game of Thrones gespielt hat und Jared Gilmore auch Schauspieler und das kann man dann in dem Kästchen darunter auch direkt twittern, wenn man will. I'm exactly the same age today as Jack Gleason plus Jared Gilmore. Sehr schön.
Achtung, aber darunter gibt es wieder so einen kleinen Seitenhieb. This changes every day. Come back tomorrow and see the next calculation. Weißt du, was ich aber am schönsten finde an diesem ganzen Rumkalkulieren und Vorhalten? Man bekommt auch so ein paar Daten, über die man niemals wirklich nachgedacht hätte oder das auch dann wirklich ausgerechnet hätte. Zum Beispiel, weißt du, wie viele Kerzen auf deiner Geburtstagstorte bis jetzt gewesen wären, wenn man denn auch immer eine mit allen Kerzen bekommen hätte?
Natürlich, 666 bei mir und 465 bei dir.
Schon cool irgendwie, oder?
Ja, oder man kann nachlesen, wie viele Leute auf der Erde waren, als du geboren worden bist und wie viel Mal der Mond die Runde gemacht hat, was in deiner Kindheit an dem Tag passiert bist, als du 3 Monate, 5 oder 1 Jahr alt warst.
Bei mir ist Tetris in der Sowjetunion gelauncht worden, als ich 3 Monate war, 6. Juni 84.
Bei mir ist der Musicalfilm Grease rausgekommen.
Das ist auch nicht schlecht. Ihr seht, You Are Getting Old ist gar nicht so schlimm, eher eine nette, lustige Seite, auf der man sich eigentlich eine Weile rumtreiben kann, wenn man mag.
Wenn ihr da auch mal gucken wollt, dann müsst ihr nur auf unsere D-Radio Wissen Facebook-Seite gehen, dann könnt ihr auch über euer Alter jammern. Dann den Link, den haben wir euch da online gestellt und natürlich sind Kommentare herzlich willkommen. Weißt du, was das Einzige ist, was mich jetzt noch so ein bisschen stört, dass das Durchschnittsalter der User, die auf der Seite landen, 31 ist.
Dann habe ich ja noch 6 Monate Zeit, mich jung zu fühlen.
Eine Stunde Netz war das. Am gepflegten Mittwochabend ist schon wieder vorbei und ich hoffe, ihr habt was gelernt, zum Beispiel, wie alt ihr seid.
Oder wie man sich schöne Artikel anhören kann, anstatt sie lesen zu müssen mit einer Rando.
Oder was man alles für 2,5 Milliarden US-Dollar kaufen kann.
Das könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Wir haben euch die Links online gestellt auf dradiowissen.de, eine Stunde Netz. Und unsere Sendung, wenn ihr die weiterempfehlen möchtet, gibt's auch als Podcast zum Download.
Sonntag und Hauder sagen Tschüss, habt noch einen schönen Abend.
Macht's gut.
Bis bald.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.